Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Herr Jesus, nun bitte ich dich, dass du mit uns sprichst, unsere Herzen berührst und die Augen öffnest für deinen Weg, uns mutig machst, dir nachzufolgen. Amen. Das ist heute ein bisschen schwierig, weil wir einen Predigtextvorschlag haben, der in zwei Teile im Grunde zerfällt. Man könnte über jeden der Teile eine eigene Predigt halten. Ich lese erst einmal die erste Hälfte. Da steht in der Bibel oben über die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehen. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Kein Wunder, dass sie nichts verstehen. Das ist ja nicht die Ankündigung eines Spaziergangs, die Jesus hier macht. Er lädt nicht ein zu einer Nachtwanderung am Horuzkopf mit Fackeln und Eiersuchen und sowas alles. Sondern das, was er sagt, heißt: Ich fange einen Weg an, sehenden Auges, von dem ich weiß, wie er enden wird. Das sind ja Erfahrungen des Lebens, die Sie und ich vielleicht auch gemeinsam miteinander teilen. Es gibt Wege, die wir gehen müssen und die wir dennoch nicht verstehen, gegen die wir uns innerlich sträuben. Ich muss Menschen loslassen und es fällt mir schwer und es tut weh. Ich muss mich von eigenen Plänen und Wünschen verabschieden, weil ich zu alt bin, weil mir die Kraft fehlt, weil ich die nötigen Mittel nicht habe und auch nicht mehr bekommen werde. Vor zwei Jahren habe ich nach einer Wanderung um die drei Zinnen meiner Frau gesagt, das war das letzte Mal. Das hat sie versucht, mir auszureden und gesagt: Mach dich doch nicht kleiner, als du bist, nicht schwächer, als du bist, weil es ihr nicht in den Kram gepasst hat, weil wir diesen Weg lieben. Zu solchen Wegen, die wir am liebsten verweigern würden, gehören Krankheitszeiten im eigenen Leben, aber auch Krankheiten von Menschen, die einem nahestehen. Dazu gehören auch die Lebenswege der Kinder, an denen man schwer trägt. Beispiele gibt es ja zuhauf. Sie haben geheiratet und dann scheitert die Ehe. Zurückbleiben Enkel, als sie Leid tragen. Ich weiß, wovon ich rede. Sie haben einen Berufsweg eingeschlagen und der stellt sich irgendwann als eine Sackgasse heraus. Vor manchen Wegen schrecke ich und Sie wahrscheinlich auch zurück. Das gehört zum Leben dazu bei uns. Die Ankündigung des Weges Jesu nach Jerusalem lässt die Jünger zurückschrecken. Und sie sagen nicht: Hauptsache, wir sind dabei. So wie Leute sagen, das olympische Motto ist: Dabei sein ist alles. Nein. Sie sagen auch nicht: Hauptsache, du bist dabei. Sie erschrecken über den Weg, den er ankündigt, möchten ihm am liebsten ausweichen, so wie wir manchen harten Wegen am liebsten ausweichen möchten. Es singt sich leicht, so wie Xavier Naidoo vor Jahren gesungen hat: Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer, nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Das singt sich leicht, aber es lebt sich nicht so leicht. Es ist verständlich, wenn wir vor manchen Wegen aus Angst zögern. Wenn wir Angst haben, weil wir nicht wissen, wie es gehen soll. Und glauben Sie bloß, der Herr Jesus ist diesen Weg nicht losgegangen, so wie wir unseren Gottesdienst leicht und beschwingt mit dem Vorspiel angefangen haben. Wie kommen wir heraus aus den Ängsten um uns und um uns dennoch mit unseren Ängsten auf den Weg zu machen, auch auf den Weg, der schwer machen kann? Darauf antwortet, so denke ich, der zweite Teil unseres Predigtwortes. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus auch von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Da sitzt also einer am Weg, am Ortsausgang von Jericho. Aus anderen Evangelien kennen wir einen Namen: Bartimäus, Sohn des Timäus. Das ist aber gar nicht, wenn man es richtig nimmt, gar nicht ja ein eigener Name, sondern das ist nur noch einer, der ihn irgendwo zuordnet, so wie es früher in unseren Dörfern war. Das ist einer von Spillmanns. Oder in meinem Heimatdorf, das ist ein Buchner. Da wussten alle, wo er hingehört, auch wenn man gar nicht wusste, wie er heißt. Bei Lukas hat er nicht einmal einen Namen. Ein Blinder, irgendein Blinder, die gab es reichlich. Weil die Augenarztpraxen in Jericho noch weniger verbreitet waren als in Schotten. Und das will schon was heißen. Nur die anderen haben noch Wege. Er selbst nicht. Mit seinem Leben geht es nicht mehr vorwärts, ist es vielleicht auch nie vorwärts gegangen. Erblindet, festgelegt, festgefahren. Das Einzige, was ihm noch bleibt, ist die kümmerliche Existenz eines Bettlers. Bei uns hier sieht man das ja nicht so oft, aber wenn ich nach Friedberg fahre, dann sitzen da Leute, haben einen Hut vor sich stehen, gucken dich nicht an und vielleicht ringen sie sich noch durch und sagen, hätten sie mal einen Euro. Und hinterher sieht man sie südlich von der Stadtkirche, wie sie den Euro verflüssigt haben. Was für eine Existenz. Ich glaube, dieser Blinde ist einer wie wir. Wir sind auch oft genug blind für das, was unser Leben noch Gutes bringen könnte. Unsere Lebenserfahrung, wie wir das so nennen, haben uns gelehrt, was schief gehen kann, geht auch schief. Mit den Kindern, mit der Gesundheit, mit der Arbeit, alles ist schwierig. Und in unserem Land geht ja nicht erst seit Donnerstag die Angst um. Weil wir das Gefühl haben, da bricht eine Gesellschaft in ihrer Mitte auseinander. Und die Übereinkunft, dass menschliches Leben unantastbar sei, gilt nicht mehr. Die Würde des Menschen ist antastbar und damit der Mensch selbst auch. Vorgemacht vom weißen Mann im weißen Haus und nachgemacht von irgendwelchen Idioten und angereizt vom Biedermann und den Brandstiftern in der englischen Tweedjacke. Weil das so ist, verliert man den Mut, weit zu blicken, macht sich keine Hoffnungen mehr, nennt sie wohl Illusionen, die Hoffnungen, die man einmal hatte. Und dann wandert an diesem blinden Mann, laufen Füße vorbei. Und er hört erst einmal nur Füße laufen und hört Gerede, was geredet wird. Und dann horcht er auf und fragt, was ist denn da? Und dann hört er, da geht Jesus von Nazareth vorüber. Vielleicht hat er Gerüchte von ihm gehört, Gerüchte, die ihm wie Märchen geklungen haben. Das ist der eine, der Menschen neu auf den Weg bringt, auf den Weg in das Vaterhaus Gottes. Das ist der eine, der Menschen aus verlegenen und verfahrenen Lebenssituationen herauslösen kann, so dass sie neu hoffen können. Das ist der eine, der Menschen die Augen öffnen kann, dass sie den Himmel sehen können, neu an sich selbst und an eine gute Zukunft glauben kann. Es gibt einen, so hat er gehört, der hat Augen und Zeit für die, die immer übersehen werden, die nur so am Rand sitzen, die Randsiedler. Und der geht gerade da vorbei. So ist das ja bei uns auch. Wir haben manche von klein auf, von Kindheit an, von Jesus gehört. Das ist der eine, bei dem Zuflucht ist, der Augen öffnen kann, Seelen heilen, wieder auf die Beine stellen. Und doch, so viel wir gehört haben, manchmal mag es uns vorkommen wie schöne Märchen aus Tausend und einer Nacht. Wir haben Geschichten erzählt bekommen, wie er hilft und heilt, Menschen zurechtbringt. Und diese Geschichten haben unser Herz berührt. Aber da ist dann, ich kenne das von mir und Sie kennen das vielleicht von sich selbst auch, in unseren Herzen diese Frage, halten diese Geschichten denn auch, was sie versprechen? Über die Jahrtausende hinweg. Halten sie dem Alter stand, den ich erlebe? Wer steht denn dafür ein, dass sie halten, was sie versprechen? Unser Pfarrer? Die Pfarrerin, der Kirchenvorstand, die Gemeindeältesten, unser Glaube, wer steht dafür ein? Wenn so von Jesus erzählt wird, dann meldet sich ja eine Sehnsucht, in mir zumindest, in Ihnen vermutlich auch, die Sehnsucht, dass etwas dran sein möchte, an den Gerüchten über Jesus, an dem, was man von ihm erzählt. Die Sehnsucht, dass ich in mein Leben hinein etwas davon erfahren kann. Diese Sehnsucht lässt den Blinden schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Mehr schreit er nicht, das aber laut, laut. So, dass es stört. So, dass ihn andere, weil sie sich gestört fühlen, zum Schweigen bringen wollen. Und je mehr sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, umso mehr schreit er. Umso lauter wird er. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Er weiß ja, was ich brauche, ist dieser eine, der sich zu mir kehrt, der sich mir zuwendet, der eine, der mich ansieht, der mich spüren lässt, ich bin es ihm wert, dass er bei mir stehen bleibt. Der eine, der mir sein Ohr leiht und mir hilft, weil er weiß, dass er so angewiesen ist auf diesen einen, der da vorbeigeht. Deshalb hört er nicht auf zu schreien. Er kennt keine Scham. Schamlos schreit er. Es gibt einen Satz von Luther, den könnte er zu dieser Geschichte geschrieben haben. Scham ist ein unnützes Hausgesinde im Haus eines Bettlers. Scham ist ein unnützes Hausgesinde im Haus eines Bettlers. Man muss es sich leisten können, sich zu schämen. Und wenn sie am Ende sind, dann nehmen sie keine Rücksicht mehr auf die Scham. Und Jesus bleibt stehen. Er ist der, der dem Blinden nahe kommt, der ihn bewirkt, der ihn bemerkt, der nicht achtlos an ihm vorübergeht, weil er sagt, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin doch auf dem Weg nach Jerusalem. Soll ich mich jetzt um diesen Hühnerkram hier auch noch kümmern? Ich bin doch auf dem Weg zur Erlösung der Welt. Soll ich mich jetzt auch noch um diesen einen, der da sitzt, kümmern? Wissen Sie, wer die Welt erlösen will, wer die Welt zurechtbringen will, und kein Ohr hat für den, der am Rand seiner Straße sitzt, dem glaube ich nicht mehr. Wer nur noch das große Projekt der Weltrettung vor Augen hat und nicht mehr sieht, dass ihm vor den Füßen einer liegt, der vor die Hunde geht, dem glaube ich nicht mehr. Wenn einer will, dass ich ihm glaube, dann darf er nicht nur schnell doch die Welt retten wollen. Da muss er Augen und Ohren haben für den, der an seinem Wegrand sitzt und sich aufhalten lassen. Wir werden nie vergessen, mein Nachbar in Friedberg, der Dekan Schlösser, hat seine Anfangspredigt als Dekan mit den Sätzen angefangen: und Jesus kommt nicht voran. Weil er immer einen sieht, der ihn nötig hat. Deshalb kommt er nicht vorwärts auf dem Weg nach Jerusalem. Deshalb bleibt er stehen. Da ist ja einer, der mich braucht. Sind wir, Sie und ich, immer so zielgerichtet unterwegs, dass wir den am Straßenrand, der uns vielleicht braucht, gar nicht mehr sehen? Manchmal denke ich, wenn die Geschichte an dieser Stelle, dass Jesus stehen bleibt und sagt, bring den Herr zu Ende, wäre es schon toll. Da wäre es schon fast gut. Was ist das für eine gute Erfahrung, wenn einer erlebt, ich werde beachtet, ich werde angesehen, von sich sagen könnte, ich bin ein angesehener Mensch. Ich habe zwar kein Bundesverdienstkreuz, aber ich bin ein angesehener Mensch, weil mich einer angesehen hat, weil mir stehen geblieben ist. Und dann sagt Jesus auch noch diese merkwürdige Frage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Wie schwer ist das? Und wie schwer fällt das manch einem, zu sagen, was er sich wünscht, zu sagen, worauf er hofft, zu sagen, was er sich ersehnt. Es ist ja eine merkwürdig routinierte Frage geworden. Wenn ich samstags morgens bei Papas, Sie wissen, wo das ist, bei Edeka, meine Brötchen hole, dann kommt diese Frage, haben Sie noch einen Wunsch? Und ich sage dann manchmal, die Wünsche, die ich noch habe, können Sie nicht erfüllen. In Verkaufsgesprächen, da wird man so gefragt, was kann ich noch für Sie tun? Aber Jesus will ja nichts verkaufen. Sondern er will diesen Menschen, diesen Blinden aufschließen. Er lädt ihn mit seiner Frage ein, die eigenen Wünsche und die eigenen Hoffnungen überhaupt zuzulassen in einem hoffnungslos gewordenen Leben. Sie wahrzunehmen und sie dann auch zu sagen, auch mit dem Risiko, dass es Wünsche und Hoffnungen sind, die ins Leere gehen. Ich glaube, dass wir deshalb manchmal nicht sagen, was wir hoffen und wünschen, weil wir Angst haben, wir werden dafür ausgelacht, weil wir Angst haben, wir fallen damit auf die Schnauze, weil wir Angst haben, diese Wünsche gehen ins Leere. Vor Jahren habe ich ein Buch gelesen, das mich sehr bewegt hat, das ich, glaube ich, nie vergessen werde. Taylor Caldwell, ist keiner da, der mich hört. Ein unglaublich gutes Buch. Vielleicht besorgen Sie sich mal. Die Botschaft dieses Buches heißt, jeder von uns braucht eine Stelle, an der er Gehör findet. An der er sagen kann, wie es in ihm aussieht. An der er sagen kann, mit was er sich abschleppt. Womit er nicht fertig wird. Und jeder von uns braucht es, dass er an dieser Stelle erlebt und erfährt, dass er nicht verurteilt wird. Dass er nicht gesagt bekommt, selber schuld. Hättest du besser aufgepasst. Und solange wir so eine Stelle haben, an der wir gehört werden, an der wir sagen können, wie es in uns aussieht, wie dunkel es manchmal ist, in unserer Seele. Solange wir so eine Stelle haben, sind wir nicht ganz verloren. Es macht die Würde aus, wie Jesus diesem blinden Bettler zuspricht, dass er ihn fragt, was willst du? Er wirft ihm nicht ein Almosen zu. Er fragt ihn. Das ist vielleicht das, was wir bei Jesus als erstes auch oder als etwas Wichtiges zu lernen haben. Wenn Sie und ich, wenn wir einem Menschen wirklich helfen wollen, wenn wir ihm wirklich helfen wollen, dann dürfen wir ihm nicht einfach ein paar gut gemeinte Brocken hinschmeißen. Dann müssen wir ihn fragen, was willst du denn? Worauf hoffst du? Nur so behält er seine Würde in seiner Hilflosigkeit. Der Rest dieser Geschichte ist ja dann schnell erzählt. Der Blinde antwortet, dass ich sehend werde, und er wird sehend. Aber dann kommt noch einmal etwas ganz Spannendes. Dann heißt es, und er folgte ihm nach. Dieser Blinde geht jetzt hinter Jesus her auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. Er wagt sich sehend geworden auf den Weg, vor dem die Jünger Jesu zurückgeschreckt sind. Sie erinnern sich an die Frage, beide Fragen, wie finden wir aus den Ängsten heraus, um uns auf den Weg zu machen? Auch auf einen Weg, der schwer werden kann. Ich glaube, es geht nur so, dass wir unsere Sehnsucht nach Hilfe herausschreien. Und dass wir erfahren, dass einer unsere Sehnsucht hört und sich uns zuwendet. Dass wir erfahren, dass er bei uns stehen bleibt und uns fragt, was willst du? Dass er in unsere Lebensängste hineinschaut und sie sieht und uns nicht verurteilt, uns nicht abstempelt, uns nicht links liegen lässt. So einer, erzählt Lukas, ist Jesus. Und so einer will er auch für uns sein. Für dich, für mich. Ich weiß ja nicht, wie tief Sie eine Sehnsucht Ihres Lebens in Ihrem Herzen vergraben haben. Eingebuddelt, damit sie nur keiner findet. Und damit sie nicht mehr so wehtut, weil sie unerfüllt erscheint. Und dann steht Jesus vor uns, vor Ihnen, vor mir und fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll, wenn Sie nichts aus dieser Predigt mitnehmen? Nehmen Sie diese Frage bitte als die Frage, die Jesus an Sie richtet, nicht ich. Wer bin ich denn? Der Herr Jesus fragt Sie über die Jahrtausende hinweg, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und wir, du und ich, wir dürfen antworten und ihm sagen, was unsere Sehnsucht ist. Und er, Jesus, wird uns die Augen öffnen und zu Schritten helfen auf Wegen, die wir noch gar nicht kennen. Ich glaube das. Und Sie dürfen das auch glauben. Amen.